Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2018. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß. Bitte schön.
Dankeschön. Guten Morgen auch von meiner Seite zur Vorstellung der Ergebnisse zum dritten Quartal 2018 der Allianz. Ich gebe weiter an Giulio Terzariol, unseren Finanzvorstand, der Sie wie immer durch die Ergebnisse führt, und danach steigen wir in die Fragen- und Antwortenrunde ein.
Okay, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, Ihnen heute die Zahlen für das dritte Quartal präsentieren zu dürfen. Aber bevor wir in die Quartalszahlen einsteigen, auf Seite 3 haben wir einen Überblick für die ersten 9 Monate des Jahres. Wie Sie sehen, auf Seite 3 sind die Ergebnisse für die 9 Monate sehr gut. Der gesamte Umsatz ist mit ungefähr 7% gestiegen und das ist von allen Segmenten getrieben. Insbesondere sehen Sie auch eine gute Wachstumsrate in Schadenunfall. Der operative Gewinn liegt mit 8,7 Milliarden um ungefähr 400 Millionen über dem Vorjahresniveau. Insbesondere die Ergebnisse wurden von Schadenunfällen getrieben und auch in Asset Management haben wir eine sehr gute Entwicklung. In Leben- und Krankenversicherung sind die Ergebnisse ein bisschen zurückgegangen, aber mit 3,2 Milliarden Operating Gewinn liegen wir sehr gut im Rahmen von unseren Erwartungen. Die Kennzahlen wie Combined Ratio, Neugeschäftsmarge, Cost-Income Ratio haben sie sich gut entwickelt. Insbesondere bei den Combined Ratio sehen Sie eine Verbesserung von 140 Basispunkte. Das ist von den Verbesserungen von den Kostenquote getrieben und auch von einer Verbesserung von den Basisschadenquote. Lebensversicherung sehen Sie ein Wachstum von dem Neugeschäftswert von ungefähr 9% und auch in der Asset Management Sparte haben wir eine Reduktion von den Kostenquote und noch dazu haben wir positive Netto-Mittelzuflüsse in den ersten 9 Monaten des Jahres erwirtschaftet. Das bedeutet auch, unser Jahresüberschuss ist um 7% gestiegen und wenn Sie sehen, die Wachstum von dem Gewinn pro Aktie ist über im zweistelligen Bereich. So insgesamt wirklich ein starkes Bild für die ersten 9 Monate des Jahres. Und wenn wir jetzt auf Seite 5 gehen, da sehen wir das Bild für das dritte Quartal und das ist wieder ein gutes Bild. Der gesamte Umsatz ist mit 9,8% fast in zweistelligen Bereich gestiegen und diese Wachstumsrate ist wieder von allen Segmenten getrieben. Von Schadenunfall mit 6%, von Leben Kranken mit 12% und von Asset Management mit fast 10%. Der operative Gewinn liegt mit 3 Milliarden Euro um 500 Millionen über dem Vorjahresniveau. Das ist insbesondere von Schadenunfall getrieben. Ich werde später über die Entwicklung in Schadenunfall sprechen. Und dann der Jahresüberschuss liegt mit 1,9 Milliarden um mehr als 20% über dem Vorjahresniveau. So insgesamt mit 3 Milliarden Operating Profit und fast 2 Milliarden Jahresüberschuss sind die Ergebnisse für das dritte Quartal auch sehr, sehr stark. Auf Seite 7 zeigen wir die Entwicklung des Eigenkapitals und der Solvenzquote. Das Eigenkapital ist stabil geblieben. Wir haben einmal den Effekt aus dem Jahresüberschuss von 1,9 Milliarden. Das kommt natürlicherweise rein in der Berechnung von dem Eigenkapital. Andere Seite haben wir die Buybacks von 1 Milliarde gehabt. So, das ist ein Abzug. Und noch dazu die unrealisierte Gewinne und Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren sind um 1 Milliarde zurückgegangen und das ist, weil die Zinsen insbesondere in den Vereinigten Staaten nach oben gegangen sind. Aber insgesamt netto gibt es keine besondere Bewegung bei der Eigenkapital. Die Solvenzquote ist auch stabil, wie Sie sehen, das ist bei 229%, das ist mehr oder weniger auf dem Niveau von Juni und auf dem Niveau von Anfang des Jahres so. Auch eine große Stabilität bei den Solvenzquote. Und auf Seite 8, 9 kann ich mehr darüber erzählen. Im Grunde genommen, wir haben nur einige Bewegungen gehabt. Es gab eine Veränderung wegen der US-Steuerreform. Das hat 1 Prozentpunkt in der Solvenzquote gekostet, so nicht so relevant. Dann haben wir, wie wir in der Regel erwarten, einen Beitrag von den operativen Gewinnen, von der operativen Geschäftsentwicklung von 9%. Das ist vor Steuer und vor Dividendenabzug. Das ist mehr oder weniger, was wir auch in den Vorquartalen gehabt haben. Die Marktbewegungen waren eigentlich sehr neutral. Und dann bei den Kapitalmaßnahmen mit den -4% Auswirkung, da haben wir einmal die Buybacks berücksichtigt und dann noch dazu die Dividende, die wir aus dem Jahresüberschuss zahlen werden. Und dann, Sie sehen noch eine Betrag von -5%. Das ist einfach der Effekt aus der Steuerberechnung, wenn wir die Steuer auf die einzelne Komponente von dem Wasserfall ansetzen. So, am Ende der Geschichte ist die Solvenzquote mit 229 stabil. Hätten wir die Beibehaltung nicht gemacht, wäre die Solvenzquote eigentlich um 3% höher gewesen. Und jetzt kommen wir auf die Segmente auf Seite 11 und wir starten zuerst mit der Wachstumsrate in Schadenunfall. Wir haben wieder ein gutes Quartal gehabt mit einer Wachstumsrate intern berechnet von 6%. Und wie Sie vorher gesehen haben, für die 9 Monate liegen wir bei 5,9. So, wir haben wieder uns gut behauptet. Hervorheben möchte ich gerne Deutschland mit +4%. Und die Wachstumsrate in Deutschland kommt sowohl von dem Gewerbegeschäft als auch vom Personengeschäft. In Italien haben wir eine Wachstumsrate von über 1%. Das war nicht der Fall in der Vergangenheit. Aber wir sehen, dass Quartal pro Quartal entwickeln wir uns immer besser. Nur für Sie zu wissen, im zweiten Quartal war die Wachstumsrate in Italien 0,2%, im ersten Quartal war noch negativ. So, wir sehen wirklich eine Entwicklung Quartal pro Quartal in die richtige Richtung. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen wie Australien, Osteuropa und Spanien, die wachsen traditionell. Einzige Minuszeichen ist bei United Kingdom, bei UK haben wir das Folgende. Wir machen gerade jetzt die Transfer vom Geschäft zwischen unsere Allianz UK und LB. Und das hat am wenigsten die Wachstumsrate beeinträchtigt. Wenn wir aber uns nur auf das Gewerbegeschäft fokussieren, das wäre das Core-Geschäft von Allianz UK fokussieren, da wachsen wir auch mit +4%. Und dann ganz unten sehen Sie die Wachstumsrate von AGCS und Euler Hermes. Das ist im Grunde genommen bei 10%. Da gibt es eine gewisse Saisonalität, aber auch bereinigt und die Saisonalität wäre die Wachstumsrate ungefähr 5%. So, insgesamt ein gutes Bild, eine gute Wachstumsrate für die Sparte und auch, wenn Sie sehen, pro Einheit, die meisten Einheiten zeigen wirklich eine gute Tendenz nach oben. Jetzt kommen wir auf Seite 13, wo wir die Entwicklung des operativen Gewinns zeigen. Wie Sie sehen, ist der operative Gewinn um ungefähr 500 Millionen gestiegen. Das ist getrieben von dem Combined Ratio. Die Combined Ratio hat sich um 3,8% verbessert. Klarerweise haben wir da die Auswirkung aus der Naturkatastrophe. Wie Sie schon gut wissen, im Vorjahr waren die Naturkatastrophen sehr, sehr hoch mit 4,5% Belastung. In diesem Jahr liegen wir bei 2%. Das ist eher, was wir in der Regel erwarten würden. So 2,5% Verbesserung von dem Combined Ratio kommt aus einer niedrigeren Belastung aus Naturkatastrophe. Da sehen Sie auch, dass die Kostenquote ist besser geworden. Das trägt 80 Basispunkte zu der Verbesserung von dem Combined Ratio. Andere Seite ist das Entwicklungsergebnis nach unten gegangen um 40 Basispunkte. So, wenn Sie diese drei Bestandteile addieren, wir sind ungefähr bei 300 Basispunkte Verbesserung, aber wir sind um 380 Basispunkte besser geworden. So, es gibt noch 80 bis 90 Basispunkte Verbesserung. Und das kommt im Wesentlichen von den Verbesserungen von der Basisschadenquote und noch ein bisschen von einer niedrigeren Belastung aus wetterbedingten Schäden. So, die Aussage ist massive Verbesserung in der Combined Ratio, klar wegen niedrigeren Naturkatastrophe und niedrigeren Kostenquote, aber nicht nur. Auch die Basisschadenquote wird besser verglichen zum Vorjahr. Wie Sie vorher gesehen haben, die Combined Ratio für die 9 Monate ist bei 94. Das ist auch Prozent, das ist auch unsere Zielsetzung für das Jahr. So, wir liegen ganz gut, ich würde sagen, on track. Wenn man denkt, dass nach 9 Monaten sind wir schon bei dem Ziel von 94. Und mit dem würde ich auf Seite 15 gehen, wo wir einige ausgewählte Einheiten zeigen. Und wir zeigen den operativen Gewinn und die Combined Ratio. Wenn Sie sich auf die Spalte Combined Ratio fokussieren, da sehen Sie viele Minuszeichen. Und das ist gut in dem Fall bei der Delta zu der Vorperiode. Wir haben uns mehr oder weniger in alle Länder verbessert. Das ist eine Kombination, wie vorher gesagt, von besserer Kostenquote, niedrigeren Naturkatastrophen in der Regel und auch von einer besseren Basisschadenquote. Vielleicht nur einzige kleine Enttäuschung ist bei AGCS, wo wir mit 104% Combined Ratio, obwohl wir weniger Naturkatastrophen gehabt haben, nicht im Rahmen von unseren Erwartungen liegen. Aber das ist getrieben auch von Großschäden. So, wir haben Großschäden und wetterbedingte Schäden gehabt. Das hat im Grunde genommen die niedrigere Belastung von Naturkatastrophen kompensiert. Sie sehen trotzdem eine Verbesserung verglichen zu dem Vorjahr. Und das kommt von besseren Kostenquote, auch eine bessere Basisschadenquote und auch ein bisschen bessere Entwicklungsergebnis. Aber Bottomline ist mit 104% Combined Ratio, da können wir sicherlich in der Zukunft besser machen. Das gesagt, insgesamt für den Segment haben wir eine Combined Ratio von 93,1. So, die Ergebnisse für das dritte Quartal sind insgesamt wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Wenn wir auf Seite 17, da zeigen wir das Kapitalanlageergebnis. Das ist mehr oder weniger stabil geblieben. Es ist um nur 20 Millionen Euro gesunken, sogar weniger als 20 Millionen Euro gesunken. Und das hat zu tun mit einer niedrigeren Asset-Basis. Wir haben auch immer ein bisschen Druck bei den Verzinsungen. Aber insgesamt ist das Kapitalanlageergebnis eigentlich sehr, sehr gut und sehr stabil. Und mit dem würde ich jetzt auf die Lebensversicherungssparte eingehen, Seite 19. Wir haben uns 3 Ziele vorgegeben in der Lebensversicherungssparte. Einmal wollen wir, dass der Neugeschäftswert über 3% liegt. Und das ist eigentlich der Fall. Das ist eigentlich mittlerweile fast keine Herausforderung, dass wir über 3% liegen. Und wir haben uns auch leicht verbessert verglichen zu der Vorperiode. Dann noch ein Ziel ist, dass der Anteil von sogenannten bevorzugten Produkten mehr als 80% ist. Und wir liegen im Quartal bei 84%. Und da wollen wir auch wachsen. Und wenn Sie rechts angucken, ganz unten, da sehen Sie bei Present Value No Business Premium, das wäre der Barwert von der neuen Produktion, sehen Sie eine Wachstumsrate von 12%, so das ist echt eine gute Wachstumsrate und das ist getrieben von Allianz Leben, auch von Italien in dem Quartal, von den Vereinigten Staaten und negativ fällt eigentlich nur Asia Pacific auf und das ist eher wegen einer Gesetzänderung in China, so da haben wir ein bisschen weniger Verkauf im Quartal, obwohl insgesamt Asien Pacific noch auf eine Wachstumskurs. So, gute Zahlen, was Neugeschäftswert angeht, Neugeschäftsmarge, was das Mix angeht und auch was die Wachstumsrate bei der neuen Produktion angeht. Auf Seite 21 zeigen wir den Verlauf von den operativen Gewinn. Insgesamt ist mit 1,05 Milliarden Euro mehr oder weniger stabil auf dem Vorjahresniveau geblieben. auch richtig, mit 1,05 Milliarden Euro sind wir im Rahmen von unseren Erwartungen. Wie Sie wissen, wir haben eine Prognose von 4,2 Milliarden für das Jahr. So 4,2 Milliarden geteilt durch 4 ist ausgerechnet 1,05 Milliarden Euro. Die Kapitalanlagemarge ist ein bisschen zurückläufig, aber andererseits haben wir eine bessere technische Marge und auch bessere Loadings und Fees erwirtschaftet. So insgesamt ist der operative Gewinn eher stabil geblieben auf dem Vorjahresniveau. Auf Seite 23 zeigen wir den Neugeschäftswert und auch den operativen Gewinn für die ausgewählten Einheiten. Bei der Neugeschäftswert sehen Sie eine Wachstumsrate von 16% und Sie sehen viele Pluszeichen in der Wachstumsrate. So, das ist echt ein gutes Bild. Bei der Neugeschäftsmarge, wir haben uns auch leicht verbessert und dann bei den operativen Gewinn. Sie sehen bei den zwei großen Einheiten, dass wir ein bisschen rückläufig sind, aber es ist eher eine Normalisierung verglichen zu den Vorperiode. So insgesamt laufen alle großen Einheiten wie Allianz Leben und die USA eher planmäßig, wenn man den Plan als Referenz nimmt. Seite 25. Da gehen wir ein bisschen mehr rein in die Erklärung von der Kapitalanlagemarge. Wie Sie sehen, die Marge in Prozentpunkte ausgedruckt ist um 2 Basispunkte zurückgegangen. Unser Satz eigentlich mit einer rückläufigen Tendenz bei den Net Harvesting and Other. So Net Harvesting wäre realisierte Gewinne und Verluste und Other sind unsere Ergebnisse aus Derivate und Wechselkurse. Hedging. Das Thema ist, die Kosten für Hedging in den USA sind nach oben gegangen, wenn wir unsere Hedging für Variable Annuity machen. Die waren eigentlich sehr niedrig im Vorjahr, so die sind dieses Jahr eher ein bisschen nach oben gegangen und haben sich normalisiert. Und noch dazu, wir kaufen in Europa auch US-Dollar festverzinsliche Wertpapiere, aber wir machen klarerweise eine Hedging für die US-Dollar Exposure und die Kosten, um diese Hedging zu machen, die sind höher geworden und das erklärt, warum wir jetzt im Quartal eine negative Net Harvesting haben. So, das hat klarerweise ein bisschen die Marge gedruckt. Andere Seite gehen die Deckungsrückstellungen nach oben und so, wenn wir haben weniger Marge, aber wir haben insgesamt mehr Asset-Basis, so insgesamt absolut betrachtet ist die Marge eigentlich nur leicht gesunken und wie Sie vorher gesehen haben mit 1,05 Milliarden dank des Beitrags von technischer Marge und Loadings und Fees ist der Operating Profit eher stabil geblieben. So wir sind trotzdem ganz gut im guten Verlauf. Mit dem wollte ich jetzt auf die Asset Management einsteigen, Seite 27. Wir haben insgesamt 2 Billionen von Assets Under Management. So das ist einfach sicherlich eine gute Schwelle, die wir erreicht haben. Wenn wir uns nur auf das für dritte verwaltete Vermögen fokussieren, da sehen Sie, dass wir ungefähr 1,5 Milliarden haben. Und die Assets under Management sind um ungefähr 2% gestiegen. Das wurde auch von guten Netto-Mittelzuflüsse unterstützt. Wir haben im Quartal 5 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse bei AGI und 10 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse bei PIMCO. So ein starkes Bild für das Quartal. Das führt mich hier zu Seite 29. Klarerweise wir steigende Assets Under Management, kombiniert auch mit steigende Fee-Marge, wie Sie unten sehen in den Bubbles, dann gehen unsere Revenue, unsere Einnahmen nach oben. Insgesamt haben wir eine Wachstumsrate intern berechnet von fast 10% erreicht. Das ist von PIMCO und insbesondere von AGI getrieben, weil wir auch höhere Performance-Fees im Quartal gehabt haben, aber auch bereinigt um die Performance Fees wäre die Wachstumsrate von unseren Einnahmen sehr, sehr gesund gewesen. So, wir können auf Seite 31 gehen, wo wir den operativen Gewinn zeigen. Das ist um dreistellig gestiegen, auch mit ein bisschen Unterstützung in dem Fall von den Wechselkurseffekten, aber wir liegen bei 10,6. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre knapp unter 10%. So, guter Verlauf. Wie Sie sehen, die Cost-Income-Ratio, so die Kostertragquote, ist ein bisschen nach oben gegangen, aber das hat auch mit der Eingliederung von Allianz Capital Partners in der Berechnung zu tun, bereinigt, und diese Eingliederung wäre die Kostenquote stabil geblieben. Und dann sind sie insbesondere bei AGI bereinigt und die Eingliederung von ECP wäre die Kostenquote um über 2% nach unten gegangen. Bei Tinko sind sie eine Steigerung verglichen zu dem Vorquartal, vom Vorjahr, und das hat mit einige One-Off zu tun, und auch Tinko investiert sehr in IT, Marketing und Vertrieb momentan, damit wir auch für die Zukunft gute Wachstumsaussichten haben. Bottom line ist es 150 Millionen Operating Profit, 10% Steigerung verglichen zu dem Vorjahr, so wir liegen ganz gut unterwegs, auch in einem schwierigen Umfeld. Wir haben uns gut behauptet in den dritten Quartal. Und mit dem würde ich auf Seite 33 kommen. Da gibt es nicht so viel zu sagen, wie Sie sehen. So wurde es direkt auf Seite 35. Und da zeigen wir einfach die nicht operative Posten. Da gibt es ein bisschen Bewegung. Das hat zu tun mit unserer Abschreibung auf die Autostrade per l'Italia. Aber im Grunde genommen, das schafft nur, wenn man will, Bewegungen zwischen unterschiedlichen Posten, wie zum Beispiel bei Abschreibungen sehen Sie einen Betrag von minus 189 Millionen, und davon fallen 113 Millionen auf die ASPI-Impairment, aber wenn Sie unten angucken, bei Non-Controlling Interest, bei den Minderheiten, haben wir jetzt einen positiven Beitrag, und das ist einfach, weil im Grunde genommen diese Abschreibung gehört eher zu den Minderheiten, die wir in diesem Konstrukt haben. So, bottom line ist, es gibt ein bisschen Bewegung, aber eigentlich es ist nicht so wirklich viel passiert. So, da war unter den Line, wenn man alles bereinigt, gab es eigentlich keine große Bewegung. Das erklärt auch, dass der Jahresüberschuss deutlich über dem Vorjahresniveau liegt, und das ist im Grunde genommen von der Entwicklung von den operativen Gewinn getrieben. Und mit dem komme ich zu der letzten Slide, Seite 37. Da haben wir unsere Scorecard für unsere Erneuerungsagenda. Wie Sie sehen, da sieht gut aus, aber wir müssen jetzt nur ein paar Monate warten, und da werden wir in ein paar Monaten einfach die endgültigen Zahlen, aber klarerweise mit den Zahlen, die Sie gesehen haben, für das Quartal und für die 9 Monate, ich glaube, wir können schon mit einer gewissen Zuversichtlichkeit in die nächsten 2 Monate gucken. Und mit dem würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Danke, Herr Terzajal. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Wir bitten zu beachten, dass während Sie Ihre Frage stellen, Ihre Leitung permanent geöffnet sein wird und erst wieder stumm geschaltet wird, wenn zum nächsten Fragestellenden übergangen wurde. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Und noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Und wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um alle Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Wir nehmen nun unsere erste Frage, und die kommt von Michael Fleming von Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allseits. Ich hätte 3 Fragen. Erstens zur Prognose, zweitens zum Umsatzwachstum und drittens zu PIMCO. Zur Prognose. Wenn das Geschäft so weiterläuft, dann landen Sie bei 11,6 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Kann man so natürlich nicht prognostizieren, aber trotzdem könnte man ja auch offiziell, also in der Mitteilung, sich nun festlegen, das obere Ende der Bandbreite zu erreichen. Warum ist es nicht geschehen? Gibt es absehbare Sonderfaktoren im vierten Quartal, etwa durch die Unwetter in Italien oder durch Maßnahmen, die dann am 30. November verkündet werden? Die zweite Frage zum Wachstum. Das organische Wachstum ist mit 10%, fast 10%, wie Sie genannt hatten, ja extrem hoch. Das hätte man vor ein paar Jahren noch nicht glauben können. Woran liegt es eigentlich? Ist es auch sehr stark ein konjunktureller Effekt oder ist es was, was Sie aus Ihrer Sicht verstetigen können über die nächsten Jahre? Vielleicht nicht diese 10%, aber 5%. Und die dritte Frage zu PIMCO. Sie hatten erwähnt, dass es da Investitionen gäbe, deswegen die Kostenquote hochgegangen sei. Was wird denn da momentan gemacht? Wie bereitet man sich auf zukünftiges Wachstum vor? Dankeschön.
Hallo, guten Morgen. Ja, so bei der Prognose, nee, es gibt keine absehbare negative Effekte. Und auch wenn Sie Italien ansprechen, das ist nicht besonders hoch. So, eigentlich, was die Naturkatastrophen angeht, bis dato in Oktober und November, wir denken, wir liegen eher unten, was wir in der Regel erwarten würden. Aber man muss immer vorsichtig bleiben, weil Dezember kann auch sehr intensiv sein, was Naturkatastrophen angeht, insbesondere in Nordeuropa, weil da kommen alle Stürme. Aber nee, es gibt keine Überraschungen, die wir haben, überhaupt nicht. Und wie Sie gesagt haben, klar, wenn alles so weiter läuft, das wäre sicherlich nicht überraschend, wenn wir in der oberen Hälfte von den Prognosen landen. So keine, es gibt keine geheime Botschaft, die wir schicken wollen, überhaupt nicht. Die andere Thema, ja, andere Thema war die Wachstumsrate. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Kombination. Wie Sie gesagt haben, die Konjunktur hilft auch. Ich bin immer, das ist sicherlich auch unterstützt uns. Aber es ist nicht nur die Konjunktur. Und was hat sich geändert? Nehmen wir Deutschland. Deutschland wächst jetzt mit 4% und das war nicht der Fall in der Vergangenheit. Und die deutsche Einheit in Schadenunfall ist für uns eine große Einheit. Italien war eher negativ und das ist jetzt im positiven Bereich. So, wenn Sie, und wir sind immer für den Fall in Schadenunfall um die 3% gewachsen. Und wenn wir jetzt bei Deutschland zum Beispiel und Italien mehr Wachstumsrate hinkriegen, da sehen wir automatisch, dass wir schon in einen anderen Bereich bewegen. So, es ist eine Kombination von Konjunktur plus, was wir machen, damit wir mehr einfach Wachstumsrate wirtschaften können. Und dann das Thema bei PIMCO. Ja, PIMCO investiert in IT. Die haben zum Beispiel in Austin, Texas, ziemlich viele Leute in für IT angeheuert und das geht auch von normale IT. Wir wollen noch bessere IT haben, um die Operationen zu unterstützen, aber es geht auch um Artificial Intelligence. So, es ist eine Kombination von bessere IT, bessere Prozesse, aber auch in die Zukunft gucken. Die investieren auch in Distribution, in Marketing, so, und investieren auch in neue Strategien. Es ist auch wichtig, insbesondere Strategien in alternativen Bereich. Das bedeutet, zuerst werden die Leute angestellt und die Fees kommen ein bisschen später als Performance Fees. Und das bedeutet einfach, man hat zuerst eine Kostenbelastung, aber in 3-4 Jahren sollten wir auch mehr Performance Fees sehen. So, PIMCO geht's gut. Die können sicherlich mit einer niedrigeren Kostenquote laufen, wenn das notwendig wäre. Aber momentan, wir denken, es ist richtig, dass wir in den Geschäft investieren, damit wir eine gute Wachstumsrate von unseren Gewinnen auch für die Zukunft sichern. Und da war noch, das war's, oder? Das waren die drei Fragen.
Ja. Erlauben Sie eine Nachfrage, Herr Terzioğlu?
Ja.
Ja. Es war noch offen, welche Wachstumsrate können Sie sich denn mittelfristig vorstellen, wenn man diesen konjunkturellen Effekt, auf den man ja nicht dauerhaft vertrauen kann, rausnimmt?
Ja, ich würde sagen, in Schadenunfall würde ich trotzdem erwarten, dass wir mehr als zwischen 3 und 5%, das wäre für mich eine Wachstumsrate, die wir erwarten können. Und dann in Lebensversicherung würde ich sowieso erwarten, dass wir über 5% wachsen können. Und Asset Management, das ist immer ein bisschen schwieriger, unter uns gesagt, insbesondere wenn Schwankungen auf den Kapitalmärkten kommen. Aber normalisiert betrachtet würde ich auch sagen, dass in Asset Management sollte man auch in der Lage sein, um zwischen 5 und 10% zu wachsen. Aber Asset Management, man muss wirklich vorsichtiger sein. Ich sage Ihnen sofort zum Beispiel, dass im vierten Quartal sind die Netto-Mittelzuflüsse bei PIMCO eher negativ, weil die Zinsen gerade jetzt steigen. So in dem Fall von Asset Management, manchmal diese Volatilität kommt rein wirklich relativ schnell. Aber wenn Sie mich fragen, normalisiert betrachte, würde ich schon erwarten, dass wir, wenn ich alles gewichte, dass wir in Richtung 5% bewegen können.
Herzlichen Dank.
Bitte.
Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage und die kommt von Stefan Weyer von der DPA RSX. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Tarjol. Ich wollte auch noch mal ganz kurz zum Gewinnziel fragen. Es klang mir bei Ihnen im Sommer etwas zuversichtlicher, als Sie gesagt haben, wenn es so weiterläuft, landen wir in der oberen Hälfte der Gewinnspanne. Sind Sie da vorsichtiger geworden oder ist das einfach jetzt so ein Gefühl von mir? Weitere Fragen betreffen Schäden in Q3. Die Talanx musste ja ihr Gewinnziel sogar kassieren, weil sie in der Industrieversicherung da sehr hohe Schäden hatte. Da war unter anderem der Staudamm in Kolumbien und die Autobahnbrücke in Genua. Sind Sie ja bei der Brücke sowieso doppelt mit im Boot, weil Sie auch noch an der Autostrade d'Italia beteiligt sind. Können Sie sagen, wie die Belastung bei Ihnen, bei sowohl Staudamm Kolumbien als auch bei der Brücke war, sowohl als Versicherer als auch dann eben durch die Beteiligung? Und was war denn überhaupt der höchste Schaden, den Sie verzeichnet haben im dritten Quartal?
Ja. Okay, nee, ich war nicht zuversichtlicher in Juni als jetzt. Vielleicht habe ich noch mehr heute, das kann sein. Aber eigentlich bin ich zuversichtlicher heute als vor in Juni, nee. So, ja, Sie können selber rechnen, wo wir stehen. So wie das ist, auch wahrscheinlich, dass wir in der oberen Hälfte landen und, ja, keine Bosche wieder. Was die Autostrade per l'Italia angeht. Wir haben auch eine Versicherungspolice abgeschlossen. Wir sind Teil von einem Konsortium. Ich kann Ihnen sagen, was wir momentan gebucht haben auf der Versicherungsseite ist ungefähr 20 Millionen, sogar ein bisschen weniger. So, das haben wir gebucht. So, Sie haben gesehen, dass die Auswirkung auf die Net Income von der Kapitalanlageseite ist weniger als 20 Millionen. Wenn Sie die Steuer rechnen auf die Schaden, die wir gebucht haben, da kommen Sie wirklich in einen Betrag, das ist, sagen wir so, 30 Millionen Jahresüberschuss. So sehr überschaubar. Dann war die Frage, was war die größte Naturkatastrophe für uns im Quartal? Ich sage Ihnen, das war eine Tornado in Iowa. Das war 105 Millionen. Ja, 105 Millionen. Ein Tornado ist durch eine Stadt, die Stadt von Pella, und das hat eine Anlage komplett zerstört und wir haben da eine erhebliche Schadenbelastung gehabt von ungefähr 100 Millionen. Das ist im Grunde genommen die sehr große Belastung aus einer Naturkatastrophe. Ansonsten war bei uns die Belastung aus Naturkatastrophe im Quartal sehr, sehr niedrig. Wir haben noch 50 Millionen von eine Cyclone in Japan und das war im Grunde genommen, das waren die zwei großen Effekte.
Okay, danke schön. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sorry, mit dem, wie das sich in Genua aufteilt. Also knapp 20
Millionen. Ah ja, so die waren 20 Millionen, ungefähr 20 Millionen pro Steuer, da Sie müssen immer die Steuer rechnen. Und bei den Kapitalanlagen, da sehen Sie auch in den Unterlagen, die Belastung nach Steuer war 17 Millionen Euro. So, das ist 17 plus 20 Millionen nach Steuer. Das ist ungefähr, sagen wir so, 30 Millionen Belastung für den okay. Jahresüberschuss. Ja, wenn man alle addiert, wir sind bei ungefähr 30 Millionen.
Ah, okay. Dankeschön.
Ja, bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage und die kommt von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, ich hätte zwei Fragen noch. Die erste schließt sozusagen an das, was der Kollege bisher gefragt hat. Diese 17 Milliarden, die Sie sozusagen als Miteigentümer von Autostrade abgeschrieben haben, worauf bezieht sich das? Steckt da eine Erwartung dahinter, dass Sie, dass die Autostrade verstaatlicht wird, oder hat die einfach an Wert verloren, oder was steckt da dahinter, und ist das alles, was Sie da sozusagen dazu erwarten? Und die zweite Frage geht zum operativen Geschäft. Herr Bäte spricht in der Mitteilung von Produktivitätsgewinnen. Das ist ja das, was er eigentlich immer so sich zum Ziel gesetzt hat. Woran würden Sie jetzt diese Produktivitätsgewinne festmachen? Also wo sieht man die?
Okay, ja. So mit Autostrade per l'Italia eigentlich, was die Dividenden angeht, was die zukünftige Dividenden angeht, unsere Erwartung ist, dass wir weiterhin Dividenden bekommen werden. Aber wir haben im Grunde genommen die Eigenkapitalkosten angepasst, weil die Unsicherheit über die Dividende, wenn man will, ist größer, und wir müssen einfach eine Art Fair Value Berechnung machen. Und wir haben uns einfach angeguckt, was passiert bei Atlantia, das ist die Holding Company, am Ende die größte Eigentümer. Die Aktien sind runtergegangen, so wir haben gedacht, okay, wenn der Aktienkurs von Atlantia runtergeht, wir sollten davon ausgehen, dass der Fair Value von unserer Beteiligung irgendwie runtergeht. Aber das hat nicht so viel zu tun, dass wir denken, dass wir die Dividenden nicht kriegen, aber wir sagen einfach, die Unsicherheit, dass wir die Dividenden bekommen, ist laut den Finanzmärkten höher geworden. So, das war der Grund für die Abschreibung. So, eher eine Diskontierungssatzerhöhung wegen Unsicherheit als die Basisannahme, dass wir weniger Dividenden kriegen werden. Bei den Kosten, bei den Produktivität, ja, Sie können das ganz gut sehen, wenn Sie zum Beispiel auf Seite 14 der Präsentation gehen, da sehen Sie die Kostenquote für die 9 Monate in Schadenunfall, und das ist 60 Basispunkte niedriger als im Vorjahr. So, dass Sie zum Beispiel eine klare Indikation mit 16 Basispunkte weniger als im Vorjahr, dass wir produktiver geworden sind. In Asset Management sehen Sie auch, dass die Cost-Income-Ratio nach unten geht. So, es gibt ein paar Kennzahlen, wo es gibt immer ein bisschen Noise und Saisonalität, aber im Grunde genommen, die entwickelt sich in eine Art und Weise, wo Sie relativ eindeutig sehen können, es gibt eine Produktivitätsverbesserung dahinter.
Mhm. Danke.
Bitte.
Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage, die kommt von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Fragenbereiche. Der erste, AGCS, da hatten Sie sich etwas enttäuscht gezeigt. Jetzt geht das ja schon ein paar Jahre, dass die AGCS nicht mehr so performt, wie sie früher performt hat. Welche Rolle spielt dabei das US-Gewerbegeschäft, das Sie hier ja gegeben haben? Und mit 104%, was tun Sie da? Gibt es da Änderungen auch im Management oder in der Struktur, um das Problem anzugehen? Auch bei AGCS, Sie haben da, Sie sagen da bei den Volumen, dass sie steigen bei alternativen Produkten, bei Midcorp und Financial Lines, dass sie da wachsen. Heißt das, dass sie im Corporate Business nicht wachsen, also im eigentlichen Kerngeschäft? Zum deutschen Schadenunfallmarkt würde mich noch interessieren. Sie sprechen von gutem Wachstum und Preisen, die positiv sind, und nennen da auch das Kfz-Geschäft. Also ist es so, dass bei der Allianz die Kfz-Preise im dritten Quartal gestiegen sind, Stückpreise gestiegen sind? Kann man das aus Ihren Worten entnehmen? Bei dem Markt gibt es den Trend, dass sie sinken, wenn stagnieren, bei vielen aber auch sinken. Wie ist Ihre Erfahrung da?
Starten wir vielleicht mit Deutschland. Ich glaube, die Preise in Allianz Deutscher Kraftfahrzeugversicherung sind eher stabil. Ich habe eine Berechnung selber gemacht. Ich habe einfach die Prämien genommen, Grossprämien für Bruttobeitragseinnahmen von Allianz Deutschland Motor, geteilt durch Inforce Risiken. Und das ist eigentlich, diese Quote ist nach oben gegangen. Aber klarerweise, es kann nicht anpassen selber für Exposure und alle Dinge. Die Allianz Deutschland bestätigt, die Zahlen sind stabil. So, wenn ich meine Rechnung High Level mache, bekomme ich eine kleine Steigerung in den durchschnittlichen Prämien. Wenn wir bereinigt um Exposure rechnen, da sind stabil. Und auch nur für Sie zu wissen, die Kostenquote, die Combined Ratio im Motor für die 9 Monate in Deutschland ist leicht besser als im Vorjahr. So insgesamt, wenn die Frage ist, kaufen wir Wachstum und geht die Profitabilität nach unten, das ist nicht die Antwort. So, die Zahlen zeigen nicht so eine Tendenz. Das ist, was Deutschland
angeht. Können Sie uns die Combined Ratio nennen, den Motor für die 9 Monate?
Ja, ich würde gerne das nicht nennen, aber es ist deutlich unter 100%.
Okay.
Es ist zwischen 90 und 100, ja. Ja. Und das ist, was Deutschland angeht. Bei AGCS, ja, definitiv hat die USA sicherlich eine Auswirkung. Und da, ich würde sogar sagen, wir wissen, das kostet uns ungefähr, ich glaube, 2 Prozentpunkte Combined Ratio, was wir in den USA haben. Aber wir haben ein Restrukturierungsprogramm, insbesondere in IT. Und das läuft gerade und das sollte bis 2021 abgeschlossen sein. So, in 2021 werden wir sehen, wo wir stehen, und wenn alles gut läuft, dann sollten wir auch eine deutliche Verbesserung sehen. Falls wir bis 2021 nicht die Maßnahmen implementieren, wie wir gedacht haben, da müssen wir uns mit dem Thema sicherlich beschäftigen, was bedeutet das. Aber mittlerweile sind wir fokussiert auf diese Restrukturierung, die wir machen, und in 2021 werden wir einfach entscheiden, was müssen wir weiterhin machen. Okay.
Das ist nicht nur,
wenn Sie um ART die Wachstumsrate von 9,6 bereinigen, da sind wir bei ungefähr 5%. Das bedeutet, kommt Wachstum nicht nur von Mid-Corp und Financial Lines, aber kommt Wachstum auch in andere Bereiche. So, ich würde sagen, mittlerweile sehen wir schon Wachstum in unterschiedliche Spalte in Allianz GCS, aber wir haben nur vorgehoben, wo wir noch ein bisschen mehr Wachstum sehen, verglichen zu den Rest vom Geschäft. Aber insgesamt haben wir schon eine steigende Tendenz allgemein.
Dankeschön.
Bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage und die kommt von Olaf Storbeck von der Financial Times. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch noch mal eine Frage zu den Produktivitätssteigerungen, die in der Pressemitteilung erwähnt werden. Können Sie uns ein Gefühl dafür geben, wie groß der Effekt auf den Operating Profit war im dritten Quartal oder über die 9 Monate bezogen? Die Kostenquoten sind ja immer von verschiedensten Faktoren, sowohl Topline als auch Kosten selber bestimmt.
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Okay, erstens klarerweise, wenn die Kostenquote nach unten geht, ist immer eine Kombination von Wachstum in den Beiträgen und auch Kostenmanagement. Wenn Sie mich fragen, was ist die Auswirkung von dem Verbesserung in der Kostenquote auf den operativen Gewinn, ich würde die 80 Basispunkte mal 12 Milliarden netto Beiträge, so ich komme ungefähr bei 100 Millionen Operating Profit Verbesserung, weil die Kostenquote sich verbessert hat. Und dann, was ist die Auswirkung, weil die Prämien nach oben gegangen sind und warum die Kosten unter Kontrolle sind? Ich würde fast sagen, bei einer Wachstumsrate von 6%, wie Sie gesehen haben, ich würde sagen, wahrscheinlich 2/3 kommt eher aus der Prämienwachstum und ein dritter kommt aus dem Kostenmanagement. Aber ich würde wirklich die zwei nicht trennen. So aus meiner Sicht, man muss einfach die Verbesserung von der Kostenquote angucken und das ist die Verbesserung in Produktivität. Und so, die Antwort wäre, die Auswirkung auf den operativen Gewinn von den Produktivitätsverbesserungen ist aus meiner Sicht 100 Millionen.
Das ist im dritten Quartal dann?
Ja, weil wir haben 12 Milliarden Netto-Beiträge. Wir haben uns verbessert um 80 Basispunkte. So, das ist ungefähr 100 Millionen Euro Verbesserung.
Danke.
Bitte.
Vielen Dank. Nochmals zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern 1 auf Ihren Telefon. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage und die kommt von Jean-Philippe Lacour von AFP. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Also vor ein paar Tagen hat die Munich Re auch Quartalergebnisse bekannt gegeben und die haben viel gelitten über den Typhun und Hurrikan und so für eine halbe Milliarde. Also wie erklären Sie, dass die Allianz so relativ wenig beeinträchtigt sind von, und ich glaube, das war letztes Jahr auch so, obwohl Herr Bäte sagte, 2017 war das schlimmste Jahr in der ganzen Versicherungsgeschichte, was NatCats angeht. So, also vielleicht diese grundsätzliche Frage, wieso Allianz, wir kommen ja glimpflich davon. Und zweitens, ich habe jetzt eine Frage, ein Thema wurde noch nicht gefragt, das ist zu Aktienrückkäufe. Also wenn ich richtig bin, haben Sie 6 Milliarden in Aktienrückkäufe, also 6 Milliarden Euro ausgegeben in 2 Jahren, in 2 Wellen. Das letzte Programm endete jetzt Ende September. Und vor einem Jahr sagte Ihr Vorgänger, Herr Wemmer, ja, unser Solvency II Ratio ist bei 227% etwa, ein Grund, Geld an Aktionäre zurückzugeben. Und jetzt sehe ich auf Ihrer Präsentation, die Solvency II liegt bei 229%. Trotz dieser Programme, also ist die Grundlage wieder da, eine dritte Welle, ein drittes Aktienrückkaufprogramm vielleicht anzubieten an die Aktionären, wenn keine bessere Nutzung von ihrem, also Kriegskasse oder was man nennen will, von ihrem Geld da wäre. Also bitte vielleicht dazu eine Aussage, wie geht es weiter in Richtung Aktienrückkauf? Danke.
Ja, okay, so starten wir mit der mit den Naturkatastrophen. Ich glaube, wir sind auch anders aufgestellt als eine Michener Ruch zum Beispiel, wie Sie genannt haben. So, man muss auch immer sehen, was ist die Footprint. Und die sind keine Ruchversicherer, wir sind keine Ruchversicherer. So, ich glaube, wir haben eine andere Footprint und auch wir sind sehr vorsichtig bei Underwriting, insbesondere in den Vereinigten Staaten, in einige Gebiete, da ist unser Risikoappetit sehr niedrig. So andere Aufstellung allgemein und dann auch wahrscheinlich andere Risikoappetit für bestimmte Gebiete und auch anderes Geschäftsmodell. Wir sind keine Rufversicherer. So, das erklärt, warum wir weniger betroffen sind als andere Versicherer. Bei dem Thema Buybacks, ja, wie Sie gesagt haben, wir haben 3 Milliarden dieses Jahr, 3 Milliarden letztes Jahr. Wir haben sicherlich die Kapitalausstattung und auch die Liquiditätsausstattung weiterhin Buybacks zu machen. Und wie immer, wir gucken, was sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn wir alle Informationen haben, um eine Entscheidung zu treffen, da werden wir sehen, ob wir weiterhin Buybacks machen oder vielleicht finden wir Alternative, wie wir unsere Liquidität und Kapital ausstatten können. Ich will mal wiederholen, es ist keine ATM-Maschine, wo jedes Quartal kommt, you know, man geht zur Bank und man kriegt ein bisschen Geld raus, so funktioniert nicht, aber die Kapitaldisziplin ist da und wir wollen unsere Eigenkapitalrendite klarerweise stabil halten, wenn nicht sogar verbessern. Das bedeutet, wir müssen mit Kapital ganz, ganz gut umgehen. Und wir müssen auf dem Kapital, die wir einsetzen, eine gute Rendite kriegen. Und wenn wir nicht schaffen, eine gute Rendite auf die Kapital zu kriegen, da geben wir auch ganz gerne an unsere Aktionäre das Geld zurück.
Werden wir am 30. November mehr präzisere Aussagen
kriegen? Sie kommen am 30. November und dann schauen wir mal, was wir am 30. November sagen. Aber ja. 30. November ist in 20 Tagen, ja.
Okay.
Ja. Sorry, ich kann Sie nicht hören jetzt. Ja.
Hallo, inklusiv, bin ich stumm wieder?
Ja. Jetzt vielleicht besser, ja, schauen wir mal.
Sorry, zum Thema Akquisition auch am 30.
Ja. Ja, am 30. November werden wir allgemein über die Strategie für die Zukunft sprechen. Da werden wir sicherlich das Thema adressieren von, wie wir über Kapitaleinsätze denken. So, in Sinne werden wir sicherlich reden, wie wir die Situation sehen, aber Sie müssen nicht erwarten, dass wir kommen und wir sagen, wir werden X oder Y machen, aber wir werden sicherlich über Capital Management reden, damit Sie wissen, wie wir denken. Es geht mehr um die Denkweise für die Zukunft, als dass wir große Aussagen machen.
Ja.
Bitte. Gut, ich glaube, haben wir noch Fragen in der Warteschleife? Ich glaube, wir haben fast alle oder alle beantwortet?
Wir haben keine weiteren Fragen.
Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme und Ihre Fragen, Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Sehr vielen Dank. Ciao.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.